Hi Sina.
Hi Eneas.
Ich habe ein bisschen Angst.
Was?
Warum? Letzte Woche habe ich die Begrüßung ja von einer KI schreiben lassen.
Ja.
Du erinnerst dich? Die war nicht so gut, ne?
Ja, die war schon, ich finde die schon gut. Da war alles inhaltlich drin, was man brauchte. Sie war nur extrem unauthentisch und sie war auch ein bisschen überdramatisch, fand ich. Dafür, dass wir einfach nur der kleine Fakta-Podcast sind.
Und heute wollte ich als Mensch begrüßen. Ich selber, handgemacht. Und jetzt habe ich Angst, dass es einfach mit Herz, dass es nicht so gut wird. Und dann sagen alle, ja, also so viel besser als die KI war es jetzt ja nicht. Deswegen lass uns einfach anfangen.
Ja, lass uns einfach anfangen. Ich habe das erste Thema dabei. Man weiß ja, Eneas, dass man im Schlaf Dinge lernen kann. Das kennst du, oder? Hast du es schon mal gehört?
Sehe ich aus wie jemand, der viel im Schlaf gelernt hat?
Weiß ich nicht.
Ich habe das schon mal gehört, aber ich kann das nicht
Doch. Schlaf ist nicht beurteilen. Nur zum Erholen da. Wir leben doch hier in so einer Selbstoptimierungsgesellschaft, ja? Also es wäre doch super, wenn wir auch unseren Schlaf nutzen könnten, um weiter unser Leben zu optimieren, Dinge zu lernen, unser Gedächtnis zu schärfen. Das wäre toll. Und man weiß es auf jeden Fall schon, dass man den Schlaf dazu nutzen kann. Und am Universitätsklinikum in Freiburg hat man sich jetzt nochmal damit auseinandergesetzt, wie das denn mithilfe von Gerüchen im Schlaf ist. Ob man Sachen lernen kann mithilfe von Gerüchen. Also dass man zum Beispiel...
Also von fremden Gerüchen.
Ja, fremde Gerüche, genau.
Nicht also, von seinen eigenen.
Nein, nicht die eigenen, sondern fremde, auch bessere Gerüche, sage ich jetzt mal. Man weiß jetzt zum Beispiel, dass wenn man Vokabeln lernt und dabei immer bewusst so einen bestimmten Duft dabei hat und dann kurz vorm Test nochmal an diesem Geruch schnuppert, dann hilft das wohl dem Gedächtnis, dass man weiß, jetzt kommen gleich die Vokabeln, die ich gelernt habe, und das hilft dem Gedächtnis irgendwie, wenn der Geruch dann da dabei ist. So, und was die jetzt aber wissen wollten, wie ist das denn, wenn man diesen Geruch, den man bei Vokabellernen die ganze Zeit dabei hatte, wenn man den auch dann während der Schlafphase im selben Raum noch hat? Also stärkt das nochmal das Gedächtnis? Kann man die Vokabeln dann noch besser? Das wollte man sich jetzt in dieser Studie angucken. Und das Ergebnis kam jetzt in der Nature. Das war nämlich ein Online-Experiment mit 183 Versuchspersonen, die in 4 verschiedene Testgruppen eingepackt wurden und Japanisch-Vokabeln lernen sollten. 40 Vokabeln haben vorher einen Briefumschlag zugeschickt bekommen. Da war Rosenduftgranulat oder auch irgendwelche Papierschnitzel einfach drin. Und dann gab es dazu Anweisungen, wann sie wo diese Umschläge während des Lernens, während des Schlafens und während des anschließenden Vokabeltests genau platzieren sollten. Und manche haben zum Beispiel eben dann gar keinen Rosenduft dabei gehabt, manche schon. Und das Ergebnis ist, wenn man immer diesen Rosenduft dabei hatte, hat man die besten Ergebnisse in den Vokabeltests anschließend erlangt.
Krass. Also wenn es nachts bei mir nach Rose stinkt und ich habe
das auch beim... Dann kannst du am nächsten Morgen Japanisch, ja.
Genau, so habe ich es auch verstanden. Cool.
Nee, also so einfach ist es natürlich nicht, aber...
Also beim Lernen brauche ich das?
Genau.
Und
also
im Schlaf
es gab 4
erinnert
Gruppen.
Mich der Duft auch nochmal.
Ja, die haben halt echt geguckt, die hatten halt 4 Gruppen. Die einen haben halt den Duft immer dabei gehabt, beim Lernen, beim Schlafen und beim Test. Die anderen hatten ihn zum Beispiel nur beim Lernen und beim Test dabei, also nicht beim Schlafen, kein Rosenduft beim Schlafen, ganz normal geschlafen, mit ganz normalem Schlafzimmergeruch. Und die anderen hatten zum Beispiel...
Wieso ganz normal? Bei mir riecht es
ja, okay,
wunderschön
okay.
Nach Rosen in meinem Schlafzimmer.
Immer. Hast immer einen Strauß Rosen bei dir im Schlafzimmer. Genau. Mhm. Und die anderen hatten eben gar keinen Rosenduft dabei. Die hatten eben zum Beispiel diese, das waren einfach nur so Papier-Schnitzel, die dann irgendwie in diesem Briefumschlag waren. Und die haben natürlich alle schlechter abgeschnitten als die Leute, die beim Schlafen auch diesen Rosenduft dabei hatten.
Wahnsinn.
Super spannend, weil so kann man, also wenn man das ein bisschen optimiert, kann ich auch einfach im Schlaf schon irgendwie über die nächste Faktabfolge vielleicht nachdenken. Oder ich schreibe das Skript.
Genau, ob Kreativität da hilft, ne? Das ist mal noch
ja, das
Frage.
Ist die Frage. Aber ich
jetzt geht es ja, glaube ich, eher um Wissen sichern, ne?
Ja, jetzt ist Gedächtnisleistung, das stimmt.
Ja.
Ich habe mich aber halt auch schon oft irgendwie gefragt, so, ich habe mich mal mit luzidem Träumen so ganz viel beschäftigt, weil ich irgendwie dachte, es wäre doch voll cool, wenn ich träumen würde und ich wüsste, dass ich träume, dann könnte ich ja die Zeit im Traum nutzen und da zum Beispiel über die neue Faktabfolge nachdenken, was könnte ich da erzählen, welche Studien fand ich interessant, ins Trauminternet gehen und mir die Studien durchlesen, das geht natürlich nicht. Aber man könnte es voll nutzen so und dass es mit den Gerüchen so klappt, finde ich eigentlich ganz nice.
Warum nicht? Also ich persönlich stell mir das eklig vor, was riechen müssen.
Ja, wenn es schöne Gerüche sind. Also,
wenn es schöne Gerüche sind.
Dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ich fand es ganz spannend, dass es natürlich Rosenduft war. Warum nehmen die nicht irgendwie Kirschblüte, wenn es irgendwie um Japanisch-Vokabeln geht? Ja, vielleicht sinnvoll. Was sie nämlich auch
warum
rausgefunden
nicht Sushi? Haben. Sushi-Geruch?
rohen Fisch ein bisschen im Schlafzimmer auslegen. Aber was ich auch spannend fand, die haben auch herausgefunden, dass dieser Duft nicht hilft, um irgendwie dann im Langzeitgedächtnis diese Vokabeln noch zu verfestigen. Also diese Tests, die machen mussten, die Vokabeltests, die haben die nach 4 Tagen gemacht, dann nochmal nach 10 und dann nochmal nach 30 Tagen. Und nur weil du jetzt diesen Rosenduft immer dabei hattest, warst du jetzt nach 30 Tagen nicht unbedingt besser. So.
Also auch bei fortwährender Rosenanwendung.
Ja, also du läufst nicht 5 Jahre später durch ein Rosenfeld und auf einmal fallen dir irgendwelche japanischen Vokabeln ein. Also das wird dann irgendwie nicht passieren. Aber gut, für den ersten Schritt hat es auf jeden Fall geholfen.
So. Passt doch zum Bulimie-Lernen heutzutage.
Ja,
Hauptsache, ich klopf's mir schnell rein. Du weißt nicht zufällig, warum die Rosen genommen haben? Ich hörte gerade, dass du schon gefragt hast, warum nicht Kirschblüte. Ich frage mich, warum nicht generell ganz was anderes.
Ich weiß nicht, vielleicht haben sie Rose genommen, weil es was ist, was es ist ein Geruch, was viele Menschen auch als angenehm empfinden. So, ne? Also wenn die jetzt, weiß ich nicht, Bergamotte genommen hätten, weiß nicht, ob das jeder gut findet, ob das dann eher so negativ gewesen wäre beim Vokabellernen, dass du dich einfach gar nicht konzentrieren kannst, weil der Gestank der Bergamotte neben dir, neben deinem Vokabelheft, dich einfach so ablenkt, dass du denkst, boah, ich kann kein einziges japanisches Wort jetzt mehr reinkriegen. Kann auch sein.
Das wäre auch nochmal spannend rauszufinden, welche Gerüche, gibt es einen Geruch, der für alle gut wirkt? Welche Gerüche sind für alle gut, unabhängig vom persönlichen Geschmack? Und gibt es einen besonders guten? Vielleicht stellt man irgendwann raus, na, Rose ist so für einen mittelguten Vokabeltest, aber wenn du richtig, ne, wenn du richtig performen willst, dann musst du halt die Bergamotte schnüffeln, ob es dir gefällt oder nicht.
Ja, oder ob man auch mehrere Sprachen irgendwie gleichzeitig lernen kann. Mich würde ja mal interessieren, wenn ich zum Beispiel jetzt, die soll mal eine Studie machen mit 2 Sprachen oder so, dass man einmal Japanisch und einmal, weiß ich nicht, Koreanisch lernt und dann aber unterschiedliche Gerüche hat und wie sich das dann ungefähr auswirkt, wenn ich dann aus Versehen den Bergamotte-Geruch auspacke beim Vokabeltest und denke, ach nee, ist doch jetzt der Japanisch-Test. Nein, jetzt fallen mir nur die koreanischen Wörter ein. Ob das auch noch irgendwelche Sachen macht, so, finde ich auch irgendwie ganz spannend. Also da ist, finde ich, noch viel Forschungsarbeit nötig. Was ich auch für eine Studie gefunden habe, fand ich auch ganz geil. Die erzähle ich noch. Von 2019 an der Universität Bern haben die Leuten, die geschlafen haben, Kopfhörer angezogen. Und über diese Kopfhörer wurden denen irgendwelche Fantasiewörter genannt und denen wurden dann unterschiedliche Bedeutungen zugelegt. Also du schläfst und hörst dann über diese Kopfhörer unterbewusst das Wort Guga, G-U-G-A, und danach Vogel. Also Guga heißt Vogel. Und eine andere Gruppe hat Guga gehört und Guga Elefant. Also die einen sollten sozusagen lernen, das Wort Guga heißt Vogel und die anderen sollten lernen, das Wort Guga heißt Elefant. Und nach dem Aufwachen wurden sie dann gefragt, Guga, was ist Guga? Ist das für Sie eher ein großer oder eher ein kleiner Gegenstand? Ist das was, was eher in eine Schuhschachtel passt oder eher nicht? 60% konnten es richtig zuordnen. Findest du, das ist viel? Ich finde irgendwie leider nicht. Wenn du dann irgendwie die ganze Nacht einem Kopfhörer die ganze Zeit gehört hast, Guga Elefant, Guga Elefant. Und dann wachst
am
du auf,
morgen
jemand
sagst, Schuhschachtel.
Fragt, passt ein Guga in eine Schuhschachtel? Und du überlegst, ja, oder?
Das zeigt doch, dass wir wahrscheinlich gar nicht passiv lernen unbedingt.
Ja.
Also sie wussten vorher nicht, heute Nacht wird was gelernt?
Doch, ich denke schon.
Ah, so.
Ja. Heute Nacht wird was gelernt. Schlaf gut.
Heute Nacht wird was gelernt. Ich habe schon die Rosen ausgepackt.
Oh Gott.
Übelkeit und Erbrechen, Magenschmerzen, Blähungen. Typische Symptome, wenn eine Klausur ansteht. Wir bleiben im weitesten Sinne beim Thema Lernen. Aber es sind auch typische Symptome, wenn man Motilitätsstörungen hat. Schon mal gehört
was?
Davon?
Motilität?
Motilität.
Nee, kenne ich nicht.
Das ist, wenn der Verdauungstrakt sich nicht so bewegt, wie er soll.
Ah, also eine Bewegungsstörung sozusagen.
Eine Bewegungsstörung im Magen-Darm-Bereich. Und bisher, wenn man rausfinden will, ob man das hat, ob man daran leidet, musste man ins Krankenhaus, um die Beweglichkeit des Darms zu überwachen. Kann sein, vor allen Dingen aber las ich nuklearmedizinische Untersuchungen. Also du isst oder trinkst irgendwas und gehst dann in ein MRT oder in ein PET und dann kann man sich angucken, wie der Darm da sich bewegt. Oder, und das habe ich nicht mehr weiter recherchiert, ein Katheter einführen mit Druckwandlern, die die Kontraktion des Magen-Darm-Trakts messen. Also es klingt
wie
nicht wie ein angenehme
Untersuchung. Also einführen, wahrscheinlich von hinten einführen und wie groß, das klingt sehr groß. Ja, klingt nicht angenehm, hätte ich auch nicht weitergelesen.
Nee, aber jetzt ist das vielleicht alles passé. In Zukunft kann man das zu Hause machen. Nicht sich den Katheter einführen, sondern
ja.
Ein Forschungsteam vom...
Schatz, hilfst du mir kurz beim Katheter?
Ein Forschungsteam vom MIT und vom Caltech, ein interdisziplinäres Team aus Elektrotechnik, Medizintechnik und Chemieingenieurwesen, die haben einen verschluckbaren Sensor gebaut, mit dem man jetzt Motilitätsstörungen hoffentlich vielleicht erkennen kann.
Also ein Sensor, der ist dann klein, den trinke ich mit einem Glas Wasser. Ist das so ein,
da er verschluckbar ist, gehe ich davon aus, dass er klein ist.
Ist das so ein Nano-Ding? Wie klein ist das?
Nein, das ist Tablettengröße.
Tablettengröße. Und das ist ein Sensor und der gibt dann Infos, der sendet dann Infos aus dem Darm, wie gut die Bewegung des Darms funktioniert.
So cool ist er nicht. Er sendet aus dem Darm, wo er gerade ist.
Oh.
Und den Rest musst du dir selber außerhalb des Darms zurechtrechnen.
Okay, also so Google Maps für den Darm.
Ja, so ein AirTag von Apple verschluckt im Wesentlichen.
Mhm.
Das soll dann so funktionieren. Man stellt sich in ein Magnetfeld, das von Spulen erzeugt wird. Und der kleine Magnetsensor, der misst dann dieses Feld. Und weil er dieses Feld misst, kann er daraus, aus der Stärke des Feldes, exakt seine Position berechnen. Und dann brauchst du noch einen weiteren Referenzpunkt außerhalb des Körpers. Und dann kannst du genau gucken, wo wandert der wo lang. Und wenn der irgendwo langsam unterwegs ist, kann man sagen, aha, da ist Stau.
Ah, okay. Also man muss dann aber die ganze Zeit während der Verdauung sozusagen in diesem Magnetfeld stehen. Aber dann weiß man auch genau, was Sache ist, an welcher Stelle.
So habe ich das verstanden, ja.
Ach, cool.
Also da stand nirgendwo, sie haben eine schnelle Methode entwickelt, sondern nur eine verschluckbare.
Okay. Ja, schon ausprobiert?
Nee, weil ich kein passendes Magnetfeld zu Hause habe.
Mhm. Ach, stimmt, also das braucht man ja dann auch.
Ja, das braucht man auch, genau.
Okay, also
irgendwo
das ist
in einer
ist
Armlänge
ein
Entfernung
Trick.
Musst du deine Spulen aufstellen.
Das, genau, das ist ein fieser Trick, wenn man sagt, so, es ist mini, es ist Tablettengröße, es ist verschluckbar und dann... Aber zusätzlich brauchen sie noch dieses riesige Magnetfeld.
Teilchenbeschleuniger.
Genau. Den sie dann im Wohnzimmer unterbringen müssen, damit sie überhaupt was damit anfangen können. Okay, gut.
Es hat schon Potenzial. Sie sagen, sie können sich vorstellen, diese Spulen kann man im Rucksack tragen.
Mhm.
Oder in der Jacke oder auf der Rückseite einer Toilette. Und da habe ich mich auch gefragt, wie lange soll ich denn da sitzen? Also Rucksack, Jacke finde ich schon etwas praktischer. Aber die Toilette, die eröffnet... weitergehende Forschungsfragen, ja? Also, was mache ich dann damit, wenn das durchgewandert ist? Produziere ich nicht haufenweise Elektroschrott in der Toilette? Ist das nicht schlecht wegen Rohstoffen? Andererseits, viele Menschen mit einem Eigenheimkenntnis, eine Kanaluntersuchung mit einer Kamera ist teuer und aufwendig.
Ich meine, im Endeffekt sagt dir der Sensor ja, wo er ist und wenn er dann in der Toilette ist, dann weiß man, okay, man muss woanders weitersuchen. Ich weiß nicht, wie lang die Laufzeit ist. Aber wiederfinden wird man ihn ja anscheinend können, weil das ist ja genau das, was er kann.
Ja, so, hier haben wir die Daten von ihrer Darmbeweglichkeit. So ungefähr 3 Meter hinter ihrem Ausgang geht's richtig ab. Ich glaube, das sollten Sie mal untersuchen lassen.
Keine Bewegungsstörung. Ganz im Gegenteil. Übermenschlich.
Übermenschlich, gute Verdauung. Jedenfalls, das hier wird vorgeschlagen, dass das man mal untersuchen könnte. Es wurde getestet an Schweinen.
Mhm.
Die klinische Studie mit Menschen steht noch aus. Unter anderem auch vielleicht deshalb, weil kein Magnetfeld gerade zur Hand ist. Ich würde den WissenschaftlerInnen noch raten, vielleicht eine Umbenennung zu machen oder vielleicht auch nicht, denn sie haben ihre verschluckbare Sensorkapsel iMag getauft.
iMag?
Hm? Und ich glaube, da könnten unterm Weihnachtsbaum ein paar Enttäuschungen vorprogrammiert sein. Schatz, wo ist denn mein iMac? Den hast du gerade getrunken.
In der Nähe vom Viktoriasee im Südwesten von Kenia haben ArchäologInnen wieder ein bisschen gebuddelt.
Und einen Guga gefunden.
Und einen Guga gefunden. Ein fossilen Guga, fossiles Guga-Skelett. Mussten sie dafür viel buddeln oder wenig? Was glaubst du? Nein, sie haben keinen Guga gefunden, aber sowas ähnliches. Ein fossiles Flusspferd-Skelett. Oder sogar einige Skelette von Flusspferden wurden gefunden bei einer Ausgrabung. Und wenn man sich diese Ausgrabungsfotos so anschaut, dann sieht man auch so ein paar Steine drumherum liegen. Die Steine, die sehen eigentlich total unscheinbar aus, aber sind so auf ein paar Seiten abgeplatzt. Und der wahre Heimwerker erkennt sofort...
Die Nilpferde haben sich Werkzeug gebaut.
Die Nilpferde haben sich Werkzeug gebaut. Genau das würde man sofort erkennen. Also nein, es waren nicht die Flusspferde.
Aber es waren Werkzeuge.
Ja, es waren Werkzeuge, genau. Man ist sich sicher, dass es keine normalen Steine sind, sondern dass jemand hier aktiv versucht hat, Werkzeug herzustellen oder auch hergestellt hat. Ich habe übrigens gelesen, diese Steinwerkzeuge früher, die haben ein Fachwort, das heißt Geröllgerät. Das steht schon
gut,
für sich.
Ja.
Super Wort. Geröllgeräte wurden hergestellt. Und tatsächlich sind diese Steinchen doch älter, als man es normalerweise kennt, fast 3 Millionen Jahre alt. Ich glaube, das älteste Steinwerkzeug sind 2,5. Und dieses Geröllgerät ist jetzt auf 2,9 datiert. Ist schon alt. Und man ist sich aber leider nicht sicher, wer es benutzt hat. Also ist unwahrscheinlich, dass es die Flusspferde waren, muss man sagen. Ist eher
ja,
so,
beim näheren Nachdenken könnte ich auch zur gleichen Schlussfolgerung kommen.
Aber man weiß auch nicht so richtig. Also es wurden auch so Backenzähne von dem Paranthropus-Vormenschen gefunden. Paranthropus ist so ein, ja, auch so eine Seitenlinie, die auch letztlich zum Homo sapiens geführt hat, von so einem Primatenzweig. Aber man dachte halt ganz lange, so Steinwerkzeuge, das konnte nur die Gattung Homo machen. Und es könnte sein, dass es auch andere...
Die Gattung Hippo.
Die Gattung Hippo.
Nee, die hatten wir ausgeschlossen, weil die hatten keine Daumen.
Ich glaube, das ist nicht der Grund, warum man denkt, dass es nicht die Flusspferde waren. Was man auf jeden Fall auch bei den Flusspferdskeletten gefunden hat, ist, dass diese Tierknochen so ein bisschen bearbeitet waren. Also entweder es waren Kannibalen unter den Hippos.
Lass uns die Hypothese für heute.
Ja, wir lassen das mit der Hypothese. Aber irgendwer hat auf jeden Fall...
Die Hypothese ist keine gute Hypothese.
Oh nein. Okay. Auf jeden Fall hat irgendjemand versucht, Flusspferdhackfleisch zu machen. Und ich nehme mal an, es waren keine... Ja, Flusspferdhack, also muss man wirklich sagen. Ja. Man hat auch die Abnutzungsmuster an diesen Steinen untersucht. Und die Steine wurden zum Schaben, zum Schneiden und zum Hämmern benutzt. Also es kann wirklich sehr gut sein, dass Flusspferdhack, was ich auch super finde... Flusspferdhack versucht wurde herzustellen, konnte man einfach besser schlucken als so richtiges Flusspferdfleisch. Vielleicht machen wir irgendwann mal das habe ich auch überlegt, irgendwie ein Fakt-Up-Kochbuch. Hast du mal überlegt, in wie vielen Folgen wir schon über wirklich sehr seltsames Essen gesprochen haben. Wir werden irgendwann ein Fakt-Up-Kochbuch rausbringen mit den besten Rezepten. Laserkaffee, Jennifer Lawrence Salami, Musikkäse, vegane Gummibärchen und Flusspferdhack wird auch dabei sein. Ich habe auch noch eine andere Studie gehabt zu Werkzeuggebrauch bei Kakadus. Ich finde es nämlich immer so schade, dass Menschen immer davon ausgehen, ja, das können nur wir. Nur wir sind dazu in der Lage oder nur unsere Vorfahren sind dazu in der Lage. Aber so viele Tierarten sind ja in der Lage dazu, Werkzeug zu nutzen. Ich habe eine sehr schöne Studie gefunden von einem Forschungsteam von der Universität Wien, die einen Test für Kakadus gemacht haben, dass Kakadus tatsächlich mehrere Werkzeuge benutzen und direkt so ein ganzes Set von Werkzeugen nutzen, wenn sie vor irgendeinem Problem stehen. Und zwar standen die vor so einer durchsichtigen Box und da war auf so einem kleinen Podest eine Cashewnuss und die konnten halt nur durch so einen kleinen Spalt da reingreifen. Dann brauchten die zwei Werkzeuge. Einmal so einen spitzen Holzstift, so einen kleinen Speer, mit dem die so eine Membran kaputt machen und dahinter ist dann die Cashewnuss. Aber der Holzstift ist zu kurz, um dann diese Cashewnuss von diesem Podest runterzuhauen. Kommt dann nämlich unten irgendwo raus, wenn du die da runterhaust. Dafür brauchten die ein zweites Werkzeug und die ganzen Kakadus sind echt in der Lage, mit dem kompletten Werkzeugset direkt zu diesem Problem zu fliegen und dann zu gucken, ach, okay, was haben wir hier? Was ist hier das Problem? Was brauche ich? Ah, da brauche ich doch ganz klar erstmal den Holzstift, um das und das zu machen und dann das. Also
erstmal eine 13er Nuss.
Genau, erstmal die 13er Nuss für die Cashewnuss nutzen.
Die Werkzeuge wurden denen gegeben, dass man gesagt hat, hier Kakadu, aus diesen Werkzeugen darfst du aussuchen oder haben die sich das selber mitgebracht?
Die haben sich das nicht selber mitgebracht. Das Werkzeug war da. Kakadu hat das Werkzeug gesehen und dann hatten die eben die Möglichkeit, auch noch in einem weiteren Test einfach zu dem Problem zu fliegen und ein Werkzeug mitzunehmen und die konnten dann auch nochmal zurückfliegen und bei Bedarf noch ein weiteres Werkzeug holen und die sind dann einfach, aber vier von denen sind direkt mit dem kompletten Werkzeugkoffer hingeflogen und gesagt so, dahin gibt's eine Nuss, ich guck mal, was ich da brauche, ich nehme mal direkt alles an Werkzeug mit. Was halt zeigt, dass die halt sehr vorausschauend sind, so, ne?
Wissen, clever,
okay,
ja.
Nach dem Problem kommt vielleicht noch ein weiteres Problem, ja.
Sina, hast du gewusst, Erdbeben vorherzusagen ist praktisch nicht möglich?
Nicht? Also gibt doch irgendwelche Frühwarnsysteme, oder?
Ja, habe ich auch gedacht. Was? Das geht nicht. Aber es gibt offensichtlich keine verlässlichen Anzeichen, höchstens so ganz, ganz unsichere und ganz kurzfristige. Also du kannst gar nicht sagen, aufpassen, in 3 Tagen wird es hier rumpeln, sondern höchstens in einer Minute. Aber es gibt eine Forschungsidee schon seit vielen Jahren. Und die finde ich toll. Wir reden ja hier oft darüber, was KI alles kann. Aber wieso immer nur KI, wieso nicht auch mal NI, natürliche Intelligenz?
Mhm.
Ziegen können Erdbeben vorhersagen.
Ziegen?
Ziegen.
Also ZI, ziegische Intelligenz. Das ist eigentlich.
Ziegische Intelligenz, genau.
Okay, wie die können es vorhersagen?
Ja, die sitzen am Schreibtisch und rechnen das aus. Nee, es wurde beobachtet auf Sizilien. Ziegen haben verrückt gespielt und sich im Wald versteckt, einige Stunden vor einem Vulkanausbruch. Und das wurde dann näher untersucht. Ein Verhaltensbiologe von der Uni Konstanz, der hat die Tiere mit GPS-Sendern ausgestattet, um das Verhalten zu tracken, mehrere Monate lang, und hat festgestellt, es gibt ungewöhnliche Verhaltensmuster bis zu 20 Stunden vor einem Erdbeben.
Und das sind die ungewöhnlichen Verhaltensmuster, dass sie sich verstecken und so?
Hier steht, die spielen verrückt. Und es gibt ja schon seit der Antike Berichte von Tieren, die auf Erdbeben reagieren.
Ja.
Dazu gab es auch mal eine Metastudie, ich habe gestern viel gelesen, die sagt, oh, Vorsicht, Vorsicht, das Deutsche Geoforschungszentrum hat zig Studien ausgewertet. Und die haben gesagt, da müsst ihr ganz doll aufpassen. Es sind sehr viele Anekdoten dabei. Mhm. Und zwei fand ich besonders gut, die da exemplarisch erwähnt wurden. 1969 war ein Erdbeben in China und da wurde beobachtet, dass ein Tiger vorher depressiv war.
Ein Tiger depressiv? Wie hat sich das geäußert? Also ist so ganz lethargisch irgendwo.
Ja.
Ein Tiger depressiv.
Kein deutliches Zeichen.
Erzähl
und
mal weiter.
Ein anderer Bericht aus Europa, jemand hat berichtet, die Situation war ungewöhnlich, weil sich mein Hund vor dem Erdbeben nicht ungewöhnlich verhalten hat.
Der Hund ist normal, hier stimmt was nicht.
Hier stimmt was nicht. Also es gibt tatsächlich komische Verhaltensweisen von Tieren, die im Zusammenhang stehen mit Vorbeben, aber die Beweise sind wackelig und das Problem ist auch, dass viele Berichte rückblickend sehen, dass du sagst, ah, jetzt fällt mir ein, dass meine Kröte an dem Tag irgendwie seltsam war. Und wenn du das komische Verhalten erst später erkennst, dann ist das okay, ist ja auch eine Erkenntnis, aber das kann man nicht für eine Vorhersage nutzen. Du musst es schon vorher erkennen, sonst wäre es keine Vorhersage. Man fragt sich natürlich, wie machen die Ziegen das? Man sieht jetzt, irgendwie reagieren die da drauf und das weiß man noch nicht. Und es gibt zwei Theorien. Aber alles offen. Theorie 1, sie spüren Ionisation in der Luft, die auftreten kann, wenn es zu tektonischen Verformungen kommt.
Mhm.
Oder sie riechen bestimmte Gase. Beides weiß man noch nicht, aber man sieht jedenfalls, die reagieren darauf. Und jetzt müsste man nur noch mehr forschen. Jetzt bräuchte man nur noch mehr Daten, mehr Beobachtungen. Und der Forscher aus Konstanz sagt, ich brauche dringend Geld, habe ich gelesen. Da soll jetzt jemand bitte dringend finanzieren, diese Forschung, dass wir hier in großem Stil mal das wirklich evaluieren können.
Ich frage mich gerade, wie soll das aussehen? Also kann er in irgendeine Region oder so reisen, die irgendwie sehr häufig von Erdbeben betroffen ist?
Genau, das wurde
ja
auch gemacht.
Und dann eine Herde Ziegen hinstellen und dann
Kameras? Genau, das hat er auch gemacht. Genau.
Ach, hat er gemacht,
Genau, das hat er gemacht. Na, da kam das ja raus, dass es da ungewöhnliche Verhaltensmuster gab.
Ach so, das ist die Grundlage der Studie. Okay.
Ja. Und er hat sich sein Ziegen-Vorhersagemodell auch schon patentieren lassen. Er ist also sehr optimistisch, dass das was wird. Er hat gesagt, vor allen Dingen erkennt er das Verhalten, wenn die, also nicht nur er, sondern ne, man kann es signifikant in den Daten sehen, wenn die Ziegen im Stall sind. Auf der Weide eher nicht, aber im Stall. Und da habe ich schon gleich die passende Produktidee. Also so wie man sich auch so einen CO-Sensor in den Heizungskeller hängt, mach doch einfach einen mobilen Ziegenstall. Wenn du Angst hast vor dem Erdbeben, dann kannst du den mobilen Ziegenstall mitnehmen. Und wenn da drin die Hölle los ist, weißt du, ah, gleich wird's hier rumpeln.
Ich weiß nicht, ob Ziegen an sich immer komplett neutral sind. Nur wenn Erdbeben sind, passiert irgendwas, regt sich was in ihnen. Könnte auch sein, dass du denkst, oh nein, gleich kommt ein Erdbeben und in Wirklichkeit ist der Futtertrog leer. Oder eine andere Ziege, weiß nicht, hat sich aufgeregt wegen, weiß ich
das nicht. Das ist das Schwierige an der Forschung gewesen. Nämlich erstmal rauszufinden, was ist das Normale. Und dafür musst du ja total lange tracken und gucken, was ist normales Verhalten. Also so getrackt, wie die sich bewegen, hat man bisher nicht. Man kann es auch nicht an einzelnen Ziegen ablesen. Also eine Ziege als Erdbebensensor sich an die Wand zu hängen, bringt nichts. Du brauchst schon den Stall. Und ich habe gleich überlegt, ziegische Intelligenz, geht es noch mehr? Wir wissen, die Ziege kann irgendwas. Die hat irgendwie Antennen, und damit meine ich nicht die Hörner, irgendwie Antennen für Erdbeben. Was kann die Ziege noch Tolles? Was ich vielleicht übersehen habe, die Recherche war jetzt nicht so ergiebig. Zwei Facts habe ich mitgebracht, zwei Ziegenfacts. Die Ziege kann aus dem Stand bis zu 1,5 Meter springen, was ich bedrohlich hoch finde.
1,5 Meter?
Mhm. Und Ziegen sind wählerisch beim Essen und selektieren gezielt, wenn sie mehreres auswählen dürfen. Dann essen sie erst das Leckere. Und ich weiß noch nicht, wie man das in ein Produkt umwandeln kann. Da bin ich noch für Inspiration dankbar.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Ziegen auch unglaublich gute Wachhunde sind.
Wachziegen, ja.
Denn eine befreundete Familie von meiner Familie hatte eine Ziege als Haustier. Und die Ziege lief meistens immer durch den Garten. Der Garten war auch so ein bisschen mit dem Eingangsbereich von diesem Haus verbunden. Und ich kam als Kind nicht an dieser Ziege vorbei, weil ich total Schiss hatte. Die Ziege hat mich gesehen, ist schon die Treppe runtergekommen zu mir und hat sich vor mich gestellt. Und hat mich nicht vorbeigelassen. Ich war da 6 oder so, ne? Aber ich weiß, dass ich, Alfred hieß die Ziege, liebe Grüße an Alfred. Ich weiß, dass ich echt einen Hass auf diese Ziege hatte, weil die mich nicht vorbeigelassen hat und weil die schon mit ihrem Kopf schon diese Bewegung gemacht hat und gesagt hat, komm noch einen Schritt näher, Sina, und ich hau dir meinen Kopf in den Bauch. Also das kann ich auch empfehlen. Ziegen kann man auch wunderbar als Hundeersatz nutzen. Leute, holt euch eine Ziege, das ist auf jeden Fall das Resümee der, der jetzigen, oder ein Guga. Das ist
ein Guga.
Auch sehr gut. Ein oder eine Guga, wir wissen noch nicht so richtig, was es ist. Wir könnten jetzt auch einfach am Anschluss hier an diese Folge noch ein paar Japanisch-Vokabeln. Vielleicht sind schon ein paar Leute eingeschlafen. Wir setzen noch ein paar Japanisch-Vokabeln hinten ran. Vielleicht wachen die Leute dann nach dem Podcast auf und denken so, ah, Nimuru, ich habe gut geschlafen.
Kannst du Japanisch?
Nein, ich habe nur die Liste hier von den 40 Wörtern, die die Leute bei der Studie lernen mussten.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.